Und habt ihr gute Schuhe dabei? Schön feste, weil wir wollen heute auf eine gemeinsame Reise gehen. Wir wollen nämlich etwas Wertvolles suchen. Seid ihr dabei? Vor uns sind schon viele auf diese Reise gegangen. Leider nicht alle. Und Jesus selbst sagt es in seinem Wort, dass es für diese Reise sogar eine Belohnung gibt. Meistens zahlen wir ja nur, wenn wir auf eine Reise gehen, aber das ist eine Reise, für die es eine Belohnung gibt. Damit will ich euch jetzt den Mund ein bisschen schmackhafter machen, damit ihr mitkommt, verstehst du? Jesus sagt nämlich, wer sucht, der findet. Und es ist eine Reise, wo wir einen Schatz suchen wollen. Was sollen wir finden? Das sagt uns der Apostel Paulus. Ja, er betet sogar, dass andere das finden wollen. Und sein Gebet wird erhört. Das ist doch schon mal was. Wir finden dieses Gebet in Epheser im 1. Kapitel. Er schreibt, das ist auch der Grund, warum ich mich so sehr über euch freue. Seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen erfahren habe, kurze Einmerkung von mir, er schreibt also nicht, dass sie den Glauben finden sollen, denn den hatten sie schon. Ja? Also nochmal, seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen erfahren habe, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, dass euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick gegeben wird, so dass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Das ist die Reise, auf der wir uns begehen wollen. Was sollen wir suchen? Weisheit. Damit wir Einblick bekommen und Gottes Plan immer besser erkennen. Und eins sage ich euch schon mal vorweg, Gottes Plan für uns ist immer wahr. Da kann man nicht drüber diskutieren. Da gibt's nicht, sag uns mal deinen Plan, Gott, und dann schauen wir mal. Ist nicht. Entweder kommst du auf die Reise mit, oder du lässt es bleiben. Aber darüber diskutieren, vergiss es. Jesus selbst sagt uns in Johannes im 17. Kapitel das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Und er, der Hohepriester, sagt, lass ihnen, damit meint er uns, deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wollen wir über Wahrheit diskutieren? Und in Johannes 8, Vers 32 lesen wir, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Ich mache Fortsetzung von da, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Vielleicht habt ihr das schon so ein bisschen anklingen gehört. Wisst ihr, wir denken ja, dass wir im Laufe unseres Christenlebens, da haben wir so viel Predigten gehört. Was haben wir in der Bibel gelesen? Und wir glauben, wir haben die Wahrheit erkannt. Wir denken, wir kennen Gott, wir denken, wir kennen seine Gedanken und wir denken, wir wissen auch, was er von uns will. Ich glaube, wir haben nur einen ganz, ganz winzig, winzig kleinen Bruchteil seiner Wahrheit erkannt, wenn überhaupt. Die ist nämlich viel größer, als wir uns das vorstellen können. Warum weiß ich das, dass wir nur so ein bisschen von seiner Wahrheit erkannt haben? Weil Jesus sagt, und das habe ich schon vorgelesen, Johannes 8, die Wahrheit wird euch frei machen. Wir aber leben großteils noch in Gebundenheit, in Süchten, in Zwängen, eingeengt in unserem Gedankengut, das oft nicht bereit ist, einfach Neues in unser Leben zu lassen. Die Kraftwirkungen seines guten Heiligen Geistes sind uns ferner denn je. Nicht nur, dass wir so wenig an sie glauben, geschweige denn sie praktizieren. Nein, bei manchen Christen werden sie komplett verschwiegen und bei anderen sogar noch als was Böses abgetan. Wir leben so oft noch nach Gesetzeswerken, wollen Gutes tun, merken, aber wir schaffen es nicht. Also bemühen wir uns, ein besserer Christ zu werden. Und wenn wir das nicht schaffen, dann freuen wir uns wenigstens, dass uns Gott unsere Verfehlungen und unsere Sünden immer wieder vergibt. Hey, das ist doch keine Freiheit, oder? Die Wahrheit wird uns frei machen. Aber in diesem Zustand sind wir doch Sklaven der Sünde. Wir leben nicht in der Wahrheit. Was ist denn dann die Wahrheit? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, also müssen wir Jesus suchen. Und wer zeigt uns Jesus? Das ist sein guter, heiliger Geist. Die Bibel spricht von einem siebenfältigen Geist und ich könnte da jetzt spontan eine Predigt drüber halten, aber es ist ein anderes Thema. Vielleicht werden wir das mal machen. Sehr hochinteressant. Wisst ihr, ich beobachte, wie der Heilige Geist gerade jetzt weltweit dabei ist, Christen Gottes Schatzkammer und Wahrheit zu öffnen. Wir hören und wir sehen es überall. Menschen dürfen eintreten und staunen und sie dürfen einfach Gottes Wahrheiten für sich mitnehmen. Du, da liegen unbegrenzte Möglichkeiten in der Luft. Kannst du das irgendwo fühlen? Der Himmel selbst verlangt, in unseren natürlichen Raum zu kommen. Es ist eine Sehnsucht, vom Himmel zu uns zu kommen. Und wir merken, Dunkelheit bedeckt mehr und mehr diese Erde. Die Herrlichkeit Gottes aber über seinem Volk wird auf der anderen Seite immer deutlicher. Und wir merken, wie sie in hoffnungslose Situationen wieder Hoffnung reinbringt. Wir haben im Laufe der Heilsgeschichte immer wieder Phasen gemerkt, in denen Gott seinen Schwerpunkt auf bestimmte Dinge getan hat. Wir haben in den 70er Jahren, ich kann ja nur von dem erzählen, was ich selbst so erlebt habe, in den 70er Jahren haben wir einen starken Schwerpunkt auf Lobpreis gehabt. Durch Jugend mit einer Mission ist das so richtig wieder vorgekommen. Nicht nur die 300 Jahre alten Choräle zu singen, obwohl die auch gut sind, aber wirklich auch frisch Gott zu loben und zu preisen. Und dann ging es hinein mehr in die Vaterschaft Gottes und seine Liebe zu erkennen. Und Gott hat immer so Phasen gehabt, auch früher. Was hat Luther gebracht? Eine neue Phase der Gnade hat er uns dargebracht. Und so haben wir bestimmte Phasen gesehen. Aber jetzt scheint es so, dass Gott, wie als wenn etwas explodiert, uns eine Zunahme an Weisheit und an Offenbarung geben wird, und zwar über ihn selbst. Der Heilige Geist macht plötzlich in seinem Volk Schriftstellen klar, die wir alle 100-mal gelesen haben, aber jetzt schließt es sie uns auf. Und es geht darum immer um die Offenbarung von ihm selbst. Es geht darum, in seine Gegenwart einzutreten. Das ist eine Reise. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir in eine Zeit hineingehen der wiederhergestellten Begegnung mit Gott. Wisst ihr, der Geist der Weisheit und Offenbarung ist nicht dazu da, uns klüger zu machen, sondern um uns Realitäten sichtbar zu machen, die wir so gar nicht sehen. Was glaubt ihr, was in der unsichtbaren Welt um uns alles abgeht? Und Gott möchte uns in seiner Gegenwart da mit hineinnehmen, dass wir geöffnete Augen haben. Der Geist Gottes ist dabei, eine gewisse Salbung in seinem Volk auszugießen und sein Volk mit Weisheit und mit Offenbarung über ihn auszustatten. Jahrelang haben wir Predigten über die Prinzipien des Reiches Gottes gehört und wir haben sie rauf und runter gehört, wie das mit dem Reich Gottes ist und wie wir darin leben sollen und. Jetzt geht es die Stufe weiter. Jetzt geht es darum, den König selbst kennenzulernen. Wir unterhalten uns, kurzer Einzug, was steht hier nicht hier? Wir unterhalten uns öfter über unsere kleine Enkeltochter, die heißt Esther. Und bei den Juden wurde gerade das Purim-Fest gefeiert, das Fest, das über Esther spricht, wo Esther, die Königin, es vermochte, durch den Geist Gottes so geführt zu werden, dass die Vernichtung des Volkes Gottes nicht stattgefunden hat. Und wir sagen so oft, oh Esther, die Königin, und was wird sie bewegen, und wir freuen uns drauf. Ja, nur ein kurzer Einschub. Aber wie war das denn früher? Da konntest du nicht einfach sagen, hey König, hallo, wollen wir mal ein bisschen Smalltalk machen? Nee, wenn du unaufgefordert zum König gekommen bist, hast du dein Leben verwirkt. Und Esther, diese Königin, hat sich das getraut, um ihr Volk zu retten. Jetzt öffnet Gott uns die Möglichkeiten, ihn wirklich so kennenzulernen, dass wir in seine Gegenwart reinlaufen, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und genau das bereitet sich weltweit aus. Und ich sage dir eins, das ist wichtiger, als alle Prinzipien des Reiches Gottes zu kennen. Denn wenn wir uns Gottes Gegenwart aussetzen, werden wir verwandelt. Und diese Verwandlung bewirkt nicht nur etwas in uns, damit ich vielleicht fähig bin, wieder irgendwelche guten Ziele schneller zu erreichen oder sonst was, sondern diese Verwandlung verwandelt uns so, dass die Gegenwart Gottes in uns ist. Und weißt du, was passiert, wenn die Gegenwart Gottes in dir ist? Gott selbst hat uns so gestaltet, dass unsere Herzen ihn suchen. Sehnsucht kannst du nicht befehlen, auch nicht Sehnsucht nach Gott. Wenn ich jetzt hier stehe und sage, hey Leute, kommt alle ein bisschen mehr Sehnsucht nach Gott, ist das egal, ob ich das sage oder nicht. Sehnsucht wächst in unseren Herzen. Und wie wächst sie? Indem wir uns für Gott öffnen. Und dann werden wir überhäuft mit greifbaren, manchmal auch übernatürlichen Beweisen seiner Güte. Uns lockt seine Herrlichkeit, die wir hier und da aufblitzen sehen. Und das alles bewirkt in uns einen Hunger nach ihm selbst. Wir fangen an, ihn zu entdecken. Das erste, was wir entdecken, ist, Er ist nicht gegen uns, er ist immer für uns. Und wir sehen, dass er ausschließlich und jederzeit gut ist. Und dann geht's weiter. Jetzt könnt ihr sagen, du kannst uns ja viel erzählen. Ja, kann ich. Aber ich begründe das mit dem Wort Gottes. Lass uns 2. Korinther 3, Vers 18 reinschauen. Dort sagt der Apostel Paulus uns, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Soweit die Elberfelder. Ich wiederhole das nochmal in der Hoffnung für alle. Da ist es etwas zugänglicher für uns. Da schreibt er, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Halleluja! Halleluja! Wenn wir uns die Zeit nehmen, Gott anzuschauen, dann werden sich die Realitäten Gottes ganz tief in uns einbrennen. Was bewegt denn einen Gläubigen? Ist es unsere Pflicht, dass wir große Dinge vollbringen? Oder ist es nicht vielmehr das Bedürfnis, dass wir Gemeinschaft und Austausch mit ihm, unseren Schöpfer, haben? Weißt du, du darfst dem ins Angesicht schauen, der dich nach seinem Bild gemacht hat. Wir haben vor einigen Wochen mussten wir eine Lektion lernen und uns eine Woche lang vor den Spiegel stellen und uns selbst sagen, wie toll wir sind. Du, das ist noch gar nicht so einfach. Du schaust dich an und sagst, oh nein, wie schaut denn der schon wieder aus? Aber du bist toll geschaffen von Gott. Und jetzt gucke ich mir dieses Bild an und sag, wow, ich entdecke den Schöpfer in mir. Kannst du nicht mehr böse auf dich sein? Nee, geht nicht. Ganz eine andere Ebene. In dem Maß, wie wir Gottes Angesicht anschauen, werden wir auch durch das Wirken des Heiligen Geistes, dem wir uns dann überlassen, mehr und mehr und mehr in sein Bild verwandelt. Hey, schönes Ziel unserer Reise, oder? Mein Vater, der hat mir von klein auf gezeigt, wie Gott ist. Und wie hat er das gezeigt? Indem er einfach ein guter Vater für mich war. Nicht jeder hat das Glück, möchte ich mal sagen, dass er einen guten Vater hatte, aber meiner war wirklich gut. Obwohl er wirklich sehr, sehr beschäftigt war, hatte er immer Zeit für mich. Ich durfte immer in seiner Nähe sein. Manchmal war das am Baugerüst in 7 Meter Höhe. Oder manchmal war ich, wenn er Predigten vorbereitet hat, unter seinem Schreibtisch gehockt und habe gespielt. Aber ich durfte immer in seiner Nähe sein. Und genau so darf ich Gott entdecken. Er hat immer Zeit für mich. Ich darf immer in seiner Nähe sein und ich darf Abenteuer mit ihm bestehen. Meiner Mutter war das irgendwann mal zu viel und dann musste ich in den Kindergarten gehen und ich habe rebelliert. Ich wollte da nicht hin. Ich wollte viel lieber bei meinem Papa sein. Als ich 4 war, hat mich Gott dann mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Und ab dem 15. Lebensjahr habe ich ganz verstärkt ihn gesucht. Da bin ich oft stundenlang in den Wäldern spazieren gegangen, habe gebetet, habe mich mit ihm ausgetauscht. Und dann hat es nicht lange gedauert, dass er zu mir gesagt hat, Gerhard, ich brauche dich. Wow. Der Schöpfer des Universums sagt zu einem kleinen, einfachen Teenager, ich brauche dich. Er hat damit zum Ausdruck gebracht, ich habe Sehnsucht zu dir. Mit 16 haben Conny und ich beschlossen, den Weg gemeinsam zu gehen. Wir kannten uns schon etwas früher, aber da haben wir das festgemacht. Ne? Und auch Conny war, wie ich, in Richtung Gott unterwegs. Sie hat sich in einem nach einem klaren Bekehrungserlebnis schon mit 6 Jahren taufen lassen. Und wir sind gemeinsam losgelaufen. Du, ich sag dir, das war manchmal holprig. Das war nicht immer auf Wolke 7. Das war oft mit Anfechtungen, mit Herausforderungen zugange. Manchmal war auch Sünde in unserem Leben. Aber in uns war diese riesengroße Sehnsucht. Gott, wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen dich sehen. Das letzte Mal habe ich einen Satz gesagt, den wiederhole ich jetzt. Gottes Gegenwart verändert nicht immer unsere Umstände sofort, aber sie verändert immer unser Leben. Was soll ich euch sagen? Wir haben die Herrlichkeit Gottes massiv erlebt. Wenn ihr mir nicht glaubt, fragt ihr nachher Conny. Wir hatten einfach Sehnsucht nach ihm. Ich sehe das noch wie heute vor Augen. Connys alte Bibel mit dem blauen Einband. Die konntest du fast nicht mehr lesen, weil so viel unterstrichen war. Ja, das geht heute gar nicht mehr, weil wir Bibel so oft am Smartphone lesen. Versucht da mal zu unterstreichen. Ich glaube, wir sollten wieder zu den alten Bibeln zurückkehren. Können wir das unterstreichen, was uns wichtig war? Da war der Wunsch, Gott, was willst du mir sagen? Ich will dich kennenlernen. Und er hat geredet. Er hat uns in seinen Dienst geführt. Wir hätten da im Traum nicht dran gedacht. Das kam ganz plötzlich. Wir durften Jugendlichen dienen und wir durften auch ihnen die Gegenwart Gottes beibringen. Und soll ich dir was sagen? In der Gegenwart Gottes wird dein Leben nicht langweilig. Du erlebst einfach wunderbare Dinge. Wir haben immer wieder spontane Heilungswunder erlebt. Ich denke, Conny war 20 Jahre alt, da ist sie ins Krankenhaus gekommen mit einer ganz, ganz starken Eierstockentzündung und der Arzt hat zu dir gesagt, sie wird wahrscheinlich keine Kinder kriegen. Einen Monat später war sie beim selben Arzt und er hat sie untersucht, weil sie schwanger war. Ja? Das ist nur mal eine kleine Geschichte. Zweimal erinnere ich mich, vielleicht war es auch öfter, aber ich erinnere mich an zweimal, wo wir Menschen die Hand aufgelegt haben, weil sie ihren Arm nicht mehr bewegen konnten. Die konnten nicht mehr so machen, geschweige denn so irgendwie. Das war schon nicht möglich. Der eine hat einen Schlüsselbeinbruch und deswegen ging das nicht. Der andere hatte eine starke Zehrung. Na, wir haben ihnen die Hände aufgelegt und der eine hat am nächsten Tag ein Konzert gegeben und Gitarre gespielt und der andere war in der Bundesliga von einem Baseballverein und hat sein Spiel gewonnen. Spontanheilungen. Ich selbst hatte mit 19 Morbus Scheuermann, das heißt meine Wirbelsäule war deformiert, das tritt oft auf bei Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren. Und das war so, dass da Knochen abgesplittert sind und die Bandscheiben auf die Nerven gedrückt haben. Da waren Löcher in drin und du wirst dich erinnern, Conny, wie ich manchmal nur noch auf allen Vieren laufen konnte, weil ich so Schmerzen hatte. Und dann hat man mir die Hand aufgelegt und ich war spontan geheilt. Wir waren mit einer Jugendgruppe in Norwegen unterwegs, mitten in den Bergen, ganz, ganz weit weg von jeglicher Zivilisation. Und dort in einer Hütte merken wir, dass eine unserer Teilnehmerinnen ein Mädel röteln hat. Ja, wisst ihr, wie schlimm das ist? Wir haben für sie gebetet, spontan war sie geheilt. Nur wenige Stunden später gehen wir durchs Moor und plötzlich ruft ein Mädchen, meine Schuhe! Und die hat in diesem Moor, da ist die Schuhe so eingesunken und die Anziehungskraft des Moores hat ihr den Schuh ausgezogen. Ja, nun geh mal in den Bergen ohne Schuhe. Höhö, toll. Wir haben eine halbe Stunde gesucht, wir haben den Schuh nicht gefunden. Schließlich kamen wir auf die glorreiche Idee, oh Mann, was sind wir so blöd. Warum haben wir das nicht früher gemacht und haben für diesen Schuh gebetet und spontan schreit jemand, ich hab ihn. Ja? Ich durfte einem jungen Mann die Füße auflegen und innerhalb 3 Stunden waren Verbrennungen 3. Grades an seinem Fuß wieder total geheilt. Ich durfte mit einem jungen Mann sprechen, der total nikotinabhängig war. 1 Tag später brauchte er nicht mehr rauchen. Wenn ich an unser 2. Kind denke, das eigentlich nicht da sein hätte sollen, trotz Verheißungen und es kam mit Schwierigkeiten und es lebt heute. Ich habe gesehen, wie bei Leuten, die gehinkt haben, Füße gewachsen sind. Dann habe ich das bei meinen Pfadfindern erzählt und die kleinen Mädels waren so begeistert. Ein paar Wochen später hatten wir ein Camp und da war auch ein Mädel dabei, das gehinkt hat. Dann ist ein 12-jähriges Mädel auf das zugegangen, hat ihm die Hände aufgelegt und die Füße von dem sind gewachsen. Leute, die Herrlichkeit Gottes verändert unser Leben. Entschuldigung, aber ich kann nicht anders. Ich muss das mal betonen. Was haben wir noch alles erlebt? Wir haben Bewahrungen erlebt. Als ich mich damals mit der Flex ins Knie geschnitten habe, was haben die gesagt? So 1 Millimeter daneben und mein Knie wäre weg gewesen. Ja? Ich hatte als 20-Jähriger einen LKW-Unfall, bin eingeschlafen nachts und mein LKW ist an einem Sattelschlepper vorbei und mein Container, den ich drauf hatte, das Blech war so aufgerollt wie eine Sardinenbüchse. Mein Spiegel lag bei ihm in der Beifahrerkabine. Ich sagte dir, 10 Zentimeter weiter drüber, ich würde heute nicht stehen. Bewahrungen, die wir erlebt haben. Als 6-Jähriger bin ich mal aus 4,5 Metern aus dem Fenster gesprungen, freiwillig. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Und nichts ist passiert, außer dass ich einen blauen Fleck hatte, obwohl ich auf eine Betonkante gefallen war, die so hoch war. Wir haben Versorgungswunder erlebt. Wir hatten kein Geld mehr und es hat sich Besuch angekündigt. Und da lag noch das Geld, das wir am nächsten Sonntag als Zehnten geben wollten. Und dann haben wir gesagt, Gott, wir müssen jetzt dieses Geld nehmen. Wir haben nichts im Haus, dass wir unseren Besuch vorsetzen können. Und als der Besuch weg war, lag da Geld. Und soll ich euch was sagen? Das, was wir genommen haben, plus den Zehnten, dass wir das, was Gott uns zurückgegeben hat, mit Zehnten ihm zurückgeben konnten. Gott ist nicht kleinlich. Wir haben uns auch Lebensmittel gesehnt und Gott hat sie uns geschenkt. In besserer Qualität, so hoch über unsere Haustür gestapelt. Mehrmals, als wir am Ende mit unserer Kraft waren, haben wir Urlaub geschenkt bekommen. Wir sind mit Wohnungen versorgt worden. Als wir nicht mehr wussten, wo wir leben sollten, hat Gott die Türen aufgemacht. Conny hat mal so einen Spruch gesagt und ich war so dämlich und habe dann zugestimmt. Sie hat gesagt, ich will nie in so einem Hochhaus wohnen. Ja, ich habe gesagt, gut, machen wir. Ja, und wir hatten immer ein eigenes Haus. Sag mal, es ist doch nicht mein. Wir haben andere Wunder erlebt. Ich denke an eine Geschichte von Conny, die eine wertvolle oder eine damals für sie teure Uhr hatte, die mit Freunden irgendwo weggefahren ist Und dann fahren sie zurück und müssen tanken. Und auch das war ein Wunder, weil die Tankstelle war eigentlich geschlossen. Sie konnten trotzdem tanken, andere Geschichte. Und dann wollte sie eintragen ins Fahrtenbuch und will auf die Uhr gucken und die Uhr ist weg. Ja, wo ist die Uhr? Meine Uhr. Und dann sagt Gott ganz klar, fahr zurück, wo ihr wart, da ist sie. Und das hat sie den nichtchristlichen Mitfahrerinnen gesagt. Und sie sind kilometerweise zurückgefahren und Conny macht die Tür auf und genau vor ihrer Tür liegt die Uhr. Hey Leute, das Leben mit Gott ist so groß. Wie viele Bekehrungen haben wir erlebt auf den Kinderfreizeiten, auf den Jugendfreizeiten? Die können wir gar nicht mehr zählen, wie viele Leute sich bekehrt haben. Wie viele Begegnungen mit Gott hatten wir? Ich denke an einen Tag, wo ich den ganzen Tag mit Gott akustisch gesprochen habe. Ich habe geredet wie zu euch und er hat geantwortet. Ich habe es mit den Ohren gehört. Ich denke an eine Situation, wo ich ziemlich fertig war und Conny wollte mir was Gutes tun und hat so mit dem letzten Geld sich etwas zusammengekratzt und mich auf eine Konferenz mit John Wimber geschickt nach Hamburg. Und da waren wir mit 3000 Leuten im CCH, im Kongresszentrum in Hamburg. Und plötzlich kommt der Heilige Geist und 3000 Pastoren fangen an, eine Stunde zu lachen. Als dieses Lachen weg war, waren meine Sorgen wie weggespült. Da war nichts mehr über. Es war weg. Ich war in der Gegenwart Gottes. Wir sind im Geist geruht, sind wieder aufgestanden und hatten Kraft. Und. Aber soll ich euch was sagen? Das war nur der Anfang seiner Herrlichkeit. Gott ist im Moment dabei, in der ganzen Welt sich sichtbarer zu machen. Und wir dürfen hineintreten in seine Herrlichkeit. Erster Korinther 2, die Weisheit jedoch, die wir verkündigen, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis und vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott, bevor er die Welt schuf, beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Oh, Glory Gott! Du und ich dürfen an seiner Herrlichkeit teilhaben. Von den Herrschern dieser Welt, schreibt Paulus weiter, hat das keiner erkannt. Sonst hätten sie Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen. Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Hört gut zu. Was ist vorausgesagt? Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hört und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Versuch gar nicht erst dir vorzustellen, was Gott mit deinem Leben noch alles kann. Versuch es gar nicht. Was kein Ohr gehört, was kein Auge gesehen, hat Gott für dich und für mich und für uns vorbereitet. Denn dann heißt es weiter, uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles, er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Und wenn du und ich uns auf diese Reise aufmachen, in Gottes Angesicht zu schauen, dann darfst auch du durch den Heiligen Geist die Gedanken Gottes erkennen. Diese Suche ist die größte Herausforderung, die wir in unserem Leben haben. Welchen Sinn sollte unser Leben sonst haben? Aber auch das muss ich euch sagen, um sich auf diese Suche zu begeben, muss man bereit sein zu sterben. Diese Suche ist kein Sonntagsspaziergang, ist nicht einfach mal ein neuer Nervenkitzel, dazu kostet sie zu viel. So war es bei mir. Irgendwann war ich nicht mehr bereit, den Preis zu bezahlen. Ich habe sogar Gebete, die ich gesprochen habe, wieder zurückgenommen. Ich sage, Gott, das kann ich nicht mehr zahlen. Ja, ich habe ihm immer noch gedient, mit allem, was ich habe, aber ich habe ihn nicht mehr so gesucht. Aber das Schöne ist, Gott hat mich nicht aufgegeben, sondern er hat sich aufgemacht, um mich zu suchen. Ich habe mich oft aufgeregt, wenn dann Dinge in unserem Leben kamen, die schwer verständlich waren. So das Letzte war, 2023 ging es uns richtig gut. Nach außen, nach innen. Ich hatte die Pastorenschaft in Uelzen. Wir haben ein richtig sattes Gehalt verdient und alles. Und plötzlich war alles weg. Ich war so sauer auf Menschen, ich war so sauer auf Umstände, ich war so sauer auf Gott. Heute sage ich Gott, ich danke dir von ganzem Herzen. Denn was ist passiert? Er hat gesagt, ich muss dir deine Sicherheit nehmen. Weil sonst fängst du nicht wieder an, mich zu suchen. Solange ich bestimme, ich weiß, es ist ja alles gut, mache ich mich nicht auf die Reise. Und ich danke Gott für all das, was passiert ist, weil er sich aufgemacht hat. In Johannes 12 lesen wir, Jesus selbst sagt es, ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst stirbt. Und in Matthäus 13 sagt uns Jesus ein Gleichnis, mit Gottes himmlischen Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür die Perle. Gottes Gegenwart ist diese Perle. Unterm Strich geht es also darum, dass wir alles aufgeben, um alles von ihm zu bekommen. Man kann kein besseres Geschäft machen. Wenn wir uns auf diesen Tausch einlassen, werden wir erkennen, alles, was uns bisher wichtig war, ist völlig unbedeutend. Und anstatt ein fades Leben ohne Leidenschaft zu führen, werden wir uns ihm an den Hals werfen, ohne abzuwägen und alles aufzugeben. Nicht nur, dass in diesem Moment der Begegnung alles zu sterben beginnt, was in unserem Leben nicht mit dem Reich Gottes vereinbar ist. Nein. Gleichzeitig fängt auch die überlegene, übernatürliche Realität seines Königsreiches an, in uns lebendig zu werden. Diese Reise ist heilig. Diese Reise ist allverzehrend und deswegen gehen so wenig und folgen dem Ruf, sich auf diese Reise zu begeben. Aber sie ist für Männer, Frauen, ja sogar Kinder offen. Aber es scheint so, wir sind taub geworden. In unserem Garten des Lebens wächst so viel Unkraut, dass dieses Verlangen erstickt wird. Wir kommen nicht mehr dazu, Gottes Angesicht wirklich zu suchen, in dessen Bild wir geschaffen sind. Wir sind getrieben von den Winden des westlichen Denkens Oder auch manchmal sind wir vom Schmerz religiöser Enttäuschungen blockiert. Aber ich sage dir eins, diese Suche ist immer noch möglich. Wir können das Ziel erreichen. Ich freue mich so, dass Gott dabei ist, auch als Ehepaar, dass wir uns gemeinsam wieder auf so eine Reise begeben. Sind wir am Ziel? Nee. Läuft alles glatt? Nein. Aber wir schmecken schon wieder etwas von Gottes Gegenwart. Und ich bin sicher, wir werden dranbleiben und weiter mit ihm gehen. Wir können nichts Besseres in unserem Leben finden, für das es sich zu leben lohnt. Sag nicht nein. Wenn du nein sagst, wirst du nach einem Ersatz Ausschau halten. Und es gibt keinen wirklichen Ersatz. Es gibt nichts. Nirgends. Komm, Heiliger Geist, komm. Komm, Heiliger Geist, mach uns deine Gegenwart und deine Wahrheit bewusst. Amen.